Ich möchte mit euch heute Psalm 110 betrachten. Eigentlich jedes Wort in der Bibel ist ja wichtig, aber Psalm 110 ist irgendwie wirklich besonders. So, die alten Väter im Glauben, die haben diesen Psalm zum Beispiel die Sonne unseres Glaubens oder den Juwel des Alten Testaments oder auch das Glaubensbekenntnis von David genannt. Der Augustinus vor 1600 Jahren ungefähr hat von diesem Psalm gesagt, er ist kurz von Worten, aber in Bedeutung unerschöpflich. Oder der Martin Luther nannte diesen Psalm zusammen mit Psalm 102, nannte er den stolzesten Psalm in der Bibel. Weil er gesagt, Zitat, Psalm 110 redet vom Schlagen der Könige gleich wie vom Fliegenschlagen. Also Martin Luther Worte. Wir Psalm 110 lesen. Ein Psalm von David. Spruch des Herrn für meinen Herrn. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion ausstrecken, herrsche inmitten deiner Feinde. Dein Volk ist voller Willigkeit am Tag deiner Macht. In heiliger Pracht, aus dem Schoß der Morgenröte, tritt der Tau deiner Jungmannschaft hervor. Geschworen hat der Herr, und es wird ihm nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit, nach der Weise Melchisedeks. Der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tag seines Zorns. Er wird richten unter den Nationen, er füllt Täler mit Leichen, das Haupt über ein großes Land zerschmettert er. Auf dem Weg wird er trinken, aus dem Bach, darum wird er das Haupt erheben. Wenn wir so gehört haben, merken wir, warum Luther das gesagt hat, dass dieser Psalm vom Schlagen der Könige gleich wie vom Fliegenschlagen redet. Ich möchte noch beten und dann gehen wir in den Text. Vater, ich danke dir, dass wir von diesem König hören dürfen, den du uns hier schon beschrieben hast, im Alten Testament. Aber dass er nicht einfach nur ein allmächtiger König ist, sondern auch ja, ein Priester, der so gut mit uns meint. Vater, danke dir, danke, dass wir in diesem Psalm so viel von deiner Gnade sehen dürfen. Und schenke bitte, Herr, wirk durch deinen Geist. Gib du uns heute Gnade, Herr, dass wir auf dich ausgerichtet werden. Rede zu jedem Einzelnen, ob er dein Kind ist oder nicht. Rede, ich bitte dich drum, Herr. Verherrlichung Jesu, danke dir. Amen. Ich habe den Psalm für mich überschrieben, die Herrschaft des Priesterkönigs. Und es hat zwei Teile. Der erste ist ein Ausspruch Gottes an den Messias durch den David, und der heißt, du bist König. Das ist der erste Ausspruch, und der zweite Ausspruch ist auch wieder Ausspruch Gottes an den Messias durch David, du bist Priester. Also einmal, du bist König, und einmal, du bist Priester. Vorhin ein bisschen auch über den Kontext von dem Psalm noch rede, ich mit einer Frage, da habe ich eine Frage für euch, die uns auch so über diesen Psalm dann innerlich begleiten soll. Was bringt in der Not, wenn du in der Not bist, was bringt dir dann ein starker Helfer, wenn er dich nicht kennt, du ihn nicht kennst und er nicht dein Freund ist? Was bringt er dir? Oder andersrum, was bringt dir ein Freund, wenn du in der Not bist, aber der hat einfach keine Kraft zu helfen, der kann nichts? Was bringt dir der? Bringt einem beides nichts, oder? Beides kann einem in diesem Problem nicht helfen, sondern das muss zusammenkommen. Ja? Der Freund, den du hast, der muss auch dieser starke Helfer sein, der in der Not wirklich helfen kann. Sonst bringt er dir, zumindest in diesem Problem, bringt er dir gar nichts. Und ein Stück weit geht es darum in diesem Psalm. Ich will noch kurz ein bisschen was über den Psalm sagen und auch um die Psalmen drumherum. Weil der Psalm steht auch nicht einfach nur wahllos irgendwo hier in der Bibel, sondern der hat Psalmen davor, Psalmen danach, die auch was damit zu tun haben. Die sind nicht einfach irgendwie wild zusammengewürfelt, auch wenn man es vielleicht manchmal meinen könnte. Zuerst mal ist dieser Psalm hier besonders, weil nur hier im Alten Testament nochmal was von Melchisedek gesagt wird, über den gerade mal drei Verse in 1. Mose uns was erzählen. Nur noch hier kommt es vor. Und, sehr wichtig, hier wird uns was vorgestellt, was es sonst eigentlich im Alten Testament nicht gibt. Es wird nur ab und zu mal, wird uns davon was angedeutet. Und zwar wird uns ein König vorgestellt, der gleichzeitig auch ein Priester ist. Ja, ein König und ein Priester in einer Person. Eigentlich so nach dem Gesetz, das Gott durch Mose gegeben hat, hier am Anfang der Bibel, dürfen diese beiden Ämter gar nicht zusammen sein. Ja, sondern der König, der kam von dem Stamm Juda, und der Priester, der kam von dem Stamm Levi. Und es durfte eigentlich nie zusammen sein. Aber wir wissen, dieser Bund, den Gott da gegeben hat, dieses Gesetz, das kann nicht vollkommen machen. Das kann uns vor Gott nicht gerecht machen, weil da kommt es auf unser Tun an, auf unseres. Und deswegen wird uns schon im Alten Testament was Neues verheißen. Ein neuer Bund, ein neuer Vertrag, den Gott gibt, wie man zu ihm gehören kann, wie man gerecht wird. Und in diesem Bund, da sind beide Ämter zusammen. Da ist der Priester und der König, die sind eins. Darauf geht Psalm 110 ein. Und noch eine letzte Besonderheit, obwohl es ja nur 7 Verse sind, in diesem ganzen Kapitel, ist es das meist zitierteste Kapitel aus dem ganzen Alten Testament, das das Neue Testament zitiert. Und Vers 1 ist der meist zitierteste Vers im Neuen Testament. Und ratet mal, wie das Neue Testament diesen Psalm und diesen Vers immer verwendet. Auf wen hin? Auf den Herrn Jesus. Das Neue Testament sagt immer, hier geht es um Jesus Christus, wenn es ihn zitiert. Wenn man so die Psalmen drumherum sich anschaut, dann geht es ja in den Psalmen viel drum, dass Gott König ist. Ja, besonders von Psalm 95 bis Psalm 100 wird immer gesagt, Gott, Jahwe, ist König. Über die ganze Welt. Und dann von Psalm 101 bis 108 geht es um ein Lob an Gott, weil er nicht nur König ist, sondern weil er ein guter König ist. Und dann kommt noch Psalm 109, der dann vor unserem Psalm kommt. Und in diesem Psalm geht es um einen Verrat. Ja, der ist auf einmal ganz anders von den Psalmen davor. Da geht es um einen Verrat. Und wenn wir ins Neue Testament schauen, sehen wir, es geht um den Verrat von Judas an Jesus. Wie Judas den Herrn Jesus verrät. Darin geht es im Psalm 109. Und wie Christus, wie der Messias, auch da zu Gott betet, nachdem er so verraten wurde. Wie er klagt zu Gott und wie er auch um Rache fordert, um Gerechtigkeit. Also, es geht um die Niedrigkeit Jesu in diesem Psalm. So legt es uns Petrus in Apostelgeschichte 1 aus. Da geht es um die Niedrigkeit. Und jetzt kommen wir zu unserem Psalm und da geht es um die geforderte Antwort. Christus betet in Psalm 109, er betet und Psalm 110 gibt Gott die Antwort darauf. Und zwar handelt es da darum, dass Gott nicht schweigt zu dem, was in Psalm 109 beschrieben wird, sondern er zeigt die ersehnte Gnade auf und segnet den Messias. Er segnet seinen gesandten Retter und hilft. Und deswegen, um ihn zu segnen, um ihm zu helfen, zeigt er ihm seine Hoheit auf. Ja, er zeigt dem Messias hier auf, wer er denn wirklich ist, obwohl er so erniedrigt wurde, wie wir in Psalm 109 gelesen haben. Er zeigt ihm, wer er wirklich ist, um dann die Schande eben auf die Widersacher abzuwälzen und nicht auf ihn. Und zwar zeigt ihm auf, du bist ein König und du bist ein Priester. Und du bist es zusammen. Du bist mehr als alles, um was uns bisher das ganze Gesetz von dem König und von den Priestern gesagt hat. Du bist mehr, du bist es alles zusammen. Darum geht es im Psalm 110. Also Psalm 109, die Erniedrigung Jesu, sein Gebet um Errettung und die Nachstellung von seinen Feinden. Und am Psalm 110 geht es um seine Erhöhung, die Antwort Gottes und den Triumph über seine Feinde. Und wenn wir uns dann noch die nächsten Psalmen anschauen würden, ab Psalm 111, geht es dann um das Lob des Messias über diese Hilfe. Ja, die fangen alle dann mit Halleluja an, die preisen alle Gott. Gehen wir in den ersten Teil, in Vers 1 bis 3, den Ausspruch Gottes an den Messias durch den David, wo es heißt, du bist König. Wir lesen ja von David einen Psalm. Ja? Also David ist der Autor, David hat den Psalm geschrieben. David war König, aber er war auch ein Prophet. Und er hat hier als ein Prophet hat er einen Spruch für seinen Herrn. Ja, das heißt ja, Spruch des Herrn für meinen Herrn. Ja, das heißt, der David, der redet hier nicht über den Messias, sondern er redet zu dem Messias. Ja, David bekommt ein Wort von Gott für den Messias gesagt. Und da kein irdischer Herr von David, also vielleicht als er noch nicht König war, war ja zum Beispiel der Saul König, aber Saul, der war niemals König und Priester in einem. Das heißt, der kann es nicht sein. Es gab nie irgendjemand über David, der das sein könnte. Und höchstwahrscheinlich hat David sowieso diese Zahlen geschrieben, als er schon König war. Und dann war er damals der König überhaupt. Ja, es gab damals keinen größeren König als ihn auf der Welt. Gab es damals kein so großes Weltreich. Und deswegen gibt es keinen irdischen Herrn über David. Wir merken schon im Alten Testament, hier redet der David zu jemandem, der kein Mensch sein kann. Aber er kann auch nicht einfach nur Gott ganz allgemein sein, weil es heißt, der Spruch des Herrn für meinen Herrn. Und in dem Sinn führt Gott dann keine Selbstgespräche. Sondern er hat hier etwas von dem Herrn, oder von Jahwe steht hier, der Name Gottes, und sagt es zu seinem Herrn. Und es kann nur der Messias sein. Es kann nur der versprochene Retter Gottes sein, den er hier meint. Das merken wir schon im Alten Testament. Wenn wir dann ins Neue Testament gehen, dann wird es noch ganz klar, wie es da ja auch ausgelegt wird. Also als ein Prophet weiß der David hier von der Prophezeiung von Gott dem Vater an seinen Sohn. Und wir wissen, es ist Jesus. Und was ist der Inhalt davon? Was sagt Gott, der Vater, zum Messias? Nachdem wir von seiner Erniedrigung gelesen haben, kündigt er ihm hier an, dass er zu seiner Rechten sitzen darf. Ja, das heißt, dass er mitherrschen darf. Ja, wer zur Rechten des Königs auf dem Thron sitzt, der darf mitherrschen. Der hat das Sagen. Ja, der ist der Ausführende überhaupt. Ja, sodass der König nichts mehr machen muss, der da zu Rechten sitzt, der lenkt die Dinge und der darf herrschen. Also er zeigt hier Christus auf, du bist der Herrscher, du bist der König. Aber teilt Gott seine Ehre mit irgendjemandem? Gibt es irgendjemanden, wo Gott sagen würde, ja, dir gebe ich auch die Ehre, du darfst angebetet werden wie ich. Nee, wissen wir, gell? Jesaja 42 sagt er, meine Ehre teile ich mit niemandem. Das sehen wir hier schon, dass hier der Messias an Gottes Stelle rückt. Messias wird hier Gott genannt, der angebetet werden wird, ja, dem Gott alles unter seine Füße legt, als Schemel der Feinde. Ja. Und wenn damals ein Feind besiegt wurde, dann musste er oft auch vor dem König niederknien und als Schemel für seine Feinde dienen. Oder hat man nachher einen Holzschemel gemacht, wo dann die Bilder von den Feinden drauf waren. Ja, ich throne über den, die müssen mich anbeten. Und Gott sagt es hier, alle werden dich anbeten. Der Messias, Jesus ist Gott, wird uns hier im Alten Testament gesagt. Also wir haben auch schon im Alten Testament, sehen wir was von Gottes Dreieinigkeit, hier zumindest was von seiner Zweieinigkeit. Ja, dass Gott aus Vater und Sohn besteht, das sehen wir hier schon. Vers 2 und 3 gibt uns dann eine Erklärung. Eine Erklärung von dem, was dieser Spruch jetzt bedeutet, was diese Verheißung, was dieses Versprechen bedeutet. Und zwar darf der David das jetzt dem Messias sagen, und natürlich, mein Jesus wusste es natürlich auch so, er ist Gott, aber er darf es ihm sagen, sodass wir es auch wissen. Vers 2 und 3 erklärt er, was das jetzt bedeutet, eine Erklärung zum Messias, und sagt er, es bedeutet, den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion ausstrecken. Herrsche inmitten deiner Feinde. Dein Volk ist voller Willigkeit am Tag deiner Macht. In heiliger Pracht aus dem Schoß der Morgenröte tritt dir der Tau deiner Jungmannschaft hervor. Also er erklärt ihm, dass du König bist, dass du zu meiner Rechten sitzen darfst, dass ich alles für dich tue, dass die Feinde unter dir liegen, bedeutet, dass ich den Herrscherstab ausstrecke, ja, das Zepter. Sagt Gott zu ihm, ich strecke deinen Herrscherstab aus. Das heißt, ich werde alles für tun, dass alle dich anbeten. Gott, der Vater, sagt hier zu Jesus Christus, ich werde dafür sorgen, dass alle Menschen dich anbeten werden. Werden alle an ihn glauben? Werden alle ihn freiwillig anbeten? Nee. Das wissen wir. Aber es wird mal jeder Jesus Christus anbeten müssen, ob er das will oder ob er es nicht will. Da gibt es nichts. Gott hat es ihm verheißen. Deswegen, man kann nichts Besseres tun, als in diesem Leben schon sich vor ihm niederzubeugen. Und das ist ein Aspekt, wirklich vor ihm niederknien, weil er Gott ist, weil er König ist. Wir sehen nachher noch im zweiten Teil, es gibt noch einen ganz anderen Aspekt, worum wir ihm dienen sollen, so mit Freuden, weil er der Priester ist, weil er es gut mit uns meint. Aber auch einfach nur, weil er Gott ist, weil Gott alle seine Feinde unter seine Füße legen wird. Kurz eine Stelle lesen aus Philipper 2. Vers 9 bis 11, Philipper 2, 9 bis 11. Da geht es um Jesus Christus, der sich auch erniedrigt hat, der gehorsam wurde bis zum Tod am Kreuz und dafür die Sünden bezahlt hat. Und dann heißt es, darum, weil er das getan hat, weil er sich so erniedrigt hat, ja, wie Psalm 109, weil er sich so erniedrigt hat, darum hat Gott ihn auch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre des Vaters. Gott hat ihn erhoben, damit jedes Knie sich beuge vor der Person Jesu. Wer es nicht hier auf dieser Erde tut, der wird es in der Ewigkeit tun. Und wer es auch dort nicht freiwillig tut, es ist trotzdem zu spät. Und wer es auch dort nicht freiwillig tut, dem werden die Knie zerschlagen werden und er wird vor ihm niederfallen. Gott verheißt es ihm hier. Jesus, du bist König über alles. Alle werden dich anbeten. Alle werden vor dir niederfallen. Dann schäme deine Füße. Er ist Gott, er ist König. Von wo herrscht er? Immer noch, jetzt wieder Psalm 110, Vers 2. Heißt es ja, den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion ausstrecken. Von Zion her herrscht er. Zion, das ist ein Begriff, der kommt viel im Alten Testament vor. Der kann aber unterschiedliche Dinge meinen. Ja, an sich meint es erstmal einfach nur den Berg, wo später auch der Tempel gebaut wurde, oder Jerusalem, das ist erstmal Zion. Aber es kann auch den Tempel meinen, es kann allgemein die Gegenwart Gottes meinen, es kann auch den Himmel meinen. Ja, es kann verschiedene Dinge meinen. Wichtig ist, es hat immer was mit der Gegenwart Gottes zu tun. Da, wo Gott ist, von daher wird er herrschen. Und deswegen, heutzutage, es meint auch, nicht nur, aber auch, dass er von der Gemeinde aus herrscht in dieser Welt. Ja, so wendet auch Hebräer 12, Vers 18, wendet das Wort Zion an. Ja, das ist die Gemeinde, dort wo Gott ist, das ist Zion. Von der Gemeinde, von allen, die zu Jesus Christus gehören, von dort herrscht er sichtbar in dieser Welt. Ja, er herrscht durch die Gemeinde, nicht über die ganze Welt, weil die Gemeinde ist nicht dazu aufgefordert, hier ein großes irdisches Weltreich aufzubauen. Aber er herrscht in der Gemeinde und zeigt darin seine Herrschaft. Das kommen wir dann gleich in Vers 3 drauf, nämlich, dass er ein Volk hat, das es anerkennt, Jesus Christus, du bist König und wir lieben dich. So herrscht er von der Gemeinde aus auch sichtbar in dieser Welt. Er herrscht natürlich auch unsichtbar in dieser Welt, indem er die ganze Welt lenkt und leitet und so allgemein seine Gottesherrschaft ausführt. Aber sichtbar wird es auch in der Gemeinde. Von Zion aus herrscht er inmitten der Feinde, auch inmitten denen, die Gemeinde bedrängen und verfolgen. Dort herrscht er. Und das ist auch ein großer Trost für uns, für alle, die zu diesem Messias, zu diesem Jesus gehören. Er herrscht von hier, er herrscht hier und in unserem Leben. Auch wenn es inmitten der Feinde ist, er herrscht und er ist der König. Und er ist der König, von dem wir gerade gelesen haben, der über allem Gott ist. Dieses Herrschen, das begann so in der heutigen Art und Weise, herrscht schon immer geherrscht, aber in der heutigen Art und Weise begann das mit Himmelfahrt. Deswegen haben wir in Vers 1 gelesen, dass Gott zu ihm sagt, setze dich zu meiner Rechten. Hier wird vorhergesagt, durch David, circa 1000 Jahre vorher, dass er sich setzen wird. Und das hat er in Himmelfahrt gemacht. Er hat sich zur Rechten Gottes, des Vaters gesetzt. Zur Rechten der Macht. Deswegen zitiert Petrus auch in Apostelgeschichte 2 genau diesen Vers, wo er die Himmelfahrt erklärt. Denn nachdem der Herr Jesus alles getan hat am Kreuz, oder hier auf der Welt ein gerechtes Leben gelebt hat, von dem wir vorhin gehört haben im Psalm 119. Und nachdem er am Kreuz für die Sünden gestorben ist von seinen Menschen, nachdem er wieder auferstanden ist, nach diesem Ganzen, nachdem er quasi alles vollbracht hat, da kann er jetzt sitzen. Und sitzen bedeutet oft ruhen, herrschen. Er muss nicht mehr hinstehen und irgendwas tun und machen. Nein, er hat alles vollendet. Er hat es vollbracht und Gott sagt zu ihm, jetzt setz dich hin, es ist geschehen, es ist vollbracht. Ich werde es versorgen, dass alle dich anbeten werden, selbst mitten unter den Feinden. Und bei wem das schon Tatsache ist, lesen wir in Vers 3. Da geht es nämlich um das Volk von diesem König. Dein Volk ist voller Willigkeit am Tag deiner Macht. Der Tag deiner Macht ist eine Umschreibung für einen Tag der Schlacht, dort wo er seine Macht beweist. Und da heißt es, dass sein Volk voller Willigkeit ist. Ja, voll dabei. Und es zieht mit ihm in die Schlacht. Ohne Wenn und Aber. So eine Bereitwilligkeit ist vielleicht nicht überall in irgendeinem Heer oder sowas zu sehen. Ja, da geht es nur auf Befehl oder nur, wenn man dafür bezahlt wird oder irgendwas. Aber hier sehen wir eine Bereitwilligkeit von einem Volk, das mit seinem Heerführer in die Schlacht zieht. Die ist anders. Die ist anders.
Warum?
Der nächste Satz erklärt es uns. Weil sie für ihn geboren wurden. Deswegen ist es so ein bereitwilliges Volk. Aber bevor ich den nochmal lese, muss ich kurz was zu dem hebräischen Text sagen. Da haben nämlich die Übersetzer haben ein kleines Problem. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, wenn ihr hier mitgelesen habt oder in den eigenen Bibeln, dass da manchmal vielleicht was Unterschiedliches steht. Und zwar gibt es da einfach zwei verschiedene hebräische Handschriften. Ja, die biblische Bibel ist so gut überliefert, in dem Fall ist sie sogar doppelt überliefert. Aber wir wissen nicht genau, welches der richtige Text ist. Und zwar kann es einmal heißen, wie die Elberfelder übersetzt. Und zwar heißt es da, in heiliger Pracht aus dem Schoß der Morgenröte habe ich dich wie Tau gezeugt. Ja, also da würde es immer noch um den Messias gehen, um die Geburt des Messias. Ja, dass er der ewige Sohn Gottes ist und auch in diese Welt geboren wird. Da wird es darum gehen. Es gibt aber auch einen anderen Text, und das ist der, wie ich es mehr vorgelesen habe, auch wenn ich die Elberfelder habe, weil ich denke, dass der ursprünglichere Text war. Das ist zum Beispiel so, wie es die Schlachterbibel übersetzt. Da heißt es, in heiliger Pracht aus dem Schoß der Morgenröte tritt der Tau deiner Jugendmannschaft hervor. Und da wird es dann um die Geburt des Volkes Gottes gehen. Letztlich ist es egal, was für ein Text hier steht, weil es stimmt, der Messias wird geboren, ja, sagt uns auch zum Beispiel schon Psalm 2. Aber auch der Messias hat ein Volk. Ja, und er ist nicht ohne sein Volk und das Volk ist nicht ohne ihn. Von dem her ist es letztlich egal, um was es hier geht, beides stimmt. Aber ich denke, dass das Zweite stimmt, dass es heißt, in heiliger Pracht aus dem Schoß der Morgenröte tritt der Tau deiner Jugendmannschaft davor. Ja, dieses Bild von dieser jungen Mannschaft oder das Bild von dem Tau, das früh morgen schon da ist, dann ist ja ein Bild für Leben, dass vielleicht sogar irgendwas Trockenes, dass es wieder mit Wasser bedeckt wird. Ja, oder diese junge Mannschaft, ja, strotzend vor Kraft, Leben spenden. Das ist so dieses Bild. Und ich denke, das meint hier dieses Bild, dass dieses Volk für den Messias geboren wird, dass es hier um Wiedergeburt geht. Ja, aber wie so der Tau am Morgen, bei der Morgenröte, wie sie heißt, wie da Tau geboren wird, ja, oder Tau hingelegt, wie heißt er dann, geboren wird. So wird auch das Volk des Messias aus Wasser, wie der Tau, aus Wasser und Geist geboren, dass es hier um die Wiedergeburt geht. Ja, dass man in seine Familie geboren wird, sein Kind wird, sein Volk. Dann wird uns hier bildhaft die Wiedergeburt beschrieben. Und weil dieses Volk also aus ihm geboren ist und für ihn, deswegen ist es so willig für seinen König, deswegen dient es ihm gerne unter seiner Fahne. Ja, hier geht es nicht um ein Volk, das irgendwelche Söldner sind, die dafür bezahlt werden, und wenn sie von den anderen mehr bezahlt werden, dann schlagen sie sich auf die andere Seite. Es sind keine Söldner hier. Sondern hier ist ein williges Eigentumsvolk des Königs, das ihm gern dient. Ja, dann können Sie also die Szene so folgendermaßen vorstellen. Ich kenne das auch aus irgendwelchen Szenen, die dargestellt werden von einem Krieg oder so. Adam, dort steht Messias, der König, steht aber noch alles im Nebel und er hat ein Volk. Und wie dann der Tau dort liegt, aber noch alles voller Nebel ist und dann aber die Morgenröte, die Sonne aufgeht und langsam den Nebel wegzieht, so sieht man dann, dass der Tau sichtbar wird, indem sich die ganze Sonne widerspiegelt. Und dort steht dann auch dieses Volk, das für ihn geboren wurde. Und dann zieht es in die Schlacht. Und der Sieger, der steht fest. Weil letztlich das Volk muss gar nicht kämpfen, sondern der eine, der kämpft. Der Messias, er ist König und er kämpft. Und er wird verziehen. Und wird noch viele gefangen führen. Hier geht es nicht darum, dass er einfach nur kämpft und alle anderen umbringen will. Nee. Er wird noch viele andere, wird er gefangen führen, und zwar die in der Sklaverei des Feindes waren. Oder von ihm wird er gefangen für sich führen und wird sie befreien. Darum geht es in dieser Schlacht, in diesem Krieg, der hier beschrieben wird. Was Jesus heute noch tut. Er zieht Menschen zu sich, er rettet Menschen. Deswegen hier zu diesem ersten Teil siehst du die totale, über alles gehende Herrschaft Gottes, Jesu, des Königs. Alles ist unter seinen Füßen. Er ist der König über alles. Sehen wir das schon immer in dieser Welt? Nee, weil es heißt ja, herrsche inmitten deiner Feinde. Ja, die Feinde sind noch da. Es geht nicht darum, dass niemand anderes mehr da sein wird. Nee, die Feinde sind noch da, aber er herrscht inmitten der Feinde. Ja, hat er kein Problem mit seinem Lager, seinem Thron einfach inmitten der Feinde aufzustellen. Er weiß, ihn kann niemand angreifen. Er ist der Herr. Die das nicht akzeptieren, die sind noch da. Vers 1 sagt ja auch, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Die Feinde sind noch da. Deswegen sehen wir das in dieser Welt oft noch nicht, weil er noch nicht kam, um sichtbar die Herrschaft anzutreten. Aber das wird er auch. Das sagt uns sein Wort. 1. Korinther 15 greift es ja danach auf und sagt, dass Christus, wenn alles unter seinen Füßen ist, dann würde die Herrschaft dem Vater zurückgeben. Dass Gott alles und in allem ist. Also er ist der uneingeschränkte König über allem. Über Menschen, über Engel, egal ob gut oder böse, über die Schöpfung, über alles. Deswegen sei auch du willig, in seinem Heer, in diesem Volk zu dienen. Und glaube und vertraue diesem König. Er hat die Macht. Und wenn du ihn dienst, dann nicht mit einem eisernen Schwert hier, um irgendwas in dieser Welt hier Irdisches zu tun, nee. Sondern mit dem Schwert des Geistes und dem Heiligen Geist. Und sein Schwert ist das Evangelium, das Wort Gottes. Es wird Menschen, die vom Feind gefangen sind, in der Sklaverei, es wird sie überführen. Und sie werden auch zu diesem Volk gehören, auch in dieses Volk hineingeboren werden. Im Schwert des Geistes, im Evangelium. So war das erste, der Ausspruch Gottes, du bist König. Das zweite ist der Ausspruch Gottes durch David an den Messias, du bist Priester. Das sind dann die Verse 4 bis 7. Warum sollen wir ihm dienen? Weil er König ist, weil er hat das Anrecht und da gibt es keinen Widerspruch. Aber warum sollen wir ihm noch dienen? Weil er Priester ist. Und Priester ist ja einer, der ein Vermittler ist. Und er ist der Vermittler zwischen uns und Gott. Wenn wir diesen Priester nicht hätten, dann wären wir genauso, würden wir zu diesen Feinden hier zählen, die im ganzen Psalm auftauchen. Und was er mit den Feinden tut, das haben wir hier gesehen. Wir brauchen einen, der uns mit Gott versöhnt, der uns gerecht macht vor Gott. Wir brauchen diesen hohen Priester. Und auch hier wird dann gesagt, der König ist auch der Priester. Deswegen diene ihm auch gern, nicht nur, weil er der Herr ist, sondern weil er sich so gut um dich kümmert. Das zeigt hier dieser zweite Teil, weil er der vollkommene Priester ist. In Vers 4 und 5 haben wir auch wieder einen Ausspruch und dann 6 und 7 wieder eine Erklärung darüber. Der Ausspruch, der geht mit einem Schwur los, da heißt, geschworen hat der Herr, es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tag seines Zorns. Das sagt wieder Gott zu ihm durch den David. Und zwar mit einem Schwur. Warum? Weil es in Ewigkeit gilt. Hat Gott sogar geschworen. Und das tut er nicht oft. Aber es ist diese. Deswegen gilt in Ewigkeit, und da dürfen wir dran festhalten. Es ist unabänderlich. Und mit diesem Schwur wird der König aus den ersten drei Versen wird er zum Priester eingesetzt. Zum Mittler zwischen Gott und uns. Im Volk Israel hat Gott ja gesagt, der König und der Priester dürfen nicht eins sein. Das musste getrennt bleiben. Manchmal haben Könige dann das versucht. Ja, zum Beispiel der Usia, der ist mit diesem Gebot ziemlich lax umgegangen und Gott hat ihn dafür mit Aussatz gestraft. Der Saul, hat er sich als Priester aufgespielt und die entsprechenden Opfer Gott gebracht. Und Gott hat ihn verworfen, hat ihm das Königtum deswegen weggenommen, weil es da nicht ging. Aber dieser Priester, der uns hier beschrieben wird, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise, welche Sedex, der ist auch nicht der gleiche Priester, wie uns eben hier im Gesetz beschrieben wird, der von Levi abstammt und von Aaron und der da in der Stiftshütte oder im Tempel dient. Nee. Er ist ein Priester nach der Weise, nach der Art von Melchisedek, nach einem anderen Priestertum. Warum? Weil dieses Priestertum hier, das Gott beschrieben hat, das Gott gesagt hat, das ist an sich gut. Aber für uns Menschen nicht, weil wir Menschen nicht gut sind. Der Gott hat ein gutes Priestertum gegeben, aber für uns Menschen ist es nicht gut, nicht weil Gott was Schlechtes gegeben hat, sondern weil wir Menschen schlecht sind und es nicht schaffen. Weil das Priestertum, das er hier gegeben hat, heißt, ich gebe dir ein Gesetz. Wenn du das Gesetz hältst, dann kommst du zu mir in den Himmel. Und es ist ein gutes Gesetz. Die Dinge zu halten, ist eigentlich gut. Aber wir schaffen es nicht. Und deswegen musste man Opfer bringen, musste Gott was geben, was einem was gekostet hat. Und erst dann konnte man wieder zu Gott gehören. Das heißt, man muss immer was tun, Gott bringen. Das schaffen wir Menschen nicht. Und deswegen ist Jesus Christus ein anderer Priester geworden, wo man nicht immer tun muss, sondern wo er alles getan hat. Und zwar, wie es auch schon bei dem Melchisedek war. Kurz, wer war das? Drei Verse in 1. Mose 14 berichten uns von ihm. Mehr nicht. Sie stellen uns vor, Melchisedek war in Salem, das ist wohl das heutige Jerusalem, ja, also noch vor ca. 3000 Jahren, 4000. Dort war er ein Priester und er gleichzeitig auch der König von dieser Stadt. Und der David hat es wohl gesehen, also selber seine damalige Bibel gelesen hat. Und dann hat er verstanden, ja, so muss es auch mal bei dem Messias sein. Er wird nicht so, wie es bei mir ist, König in einem sein und irgendjemand anderem muss Priester sein. Nee, er wird beides sein, so wie es bei dem Melchisedek war. Melchisedek war ja der, nachdem Abraham seinen Neffen Lot befreit hat, kommt ihm der Melchisedek entgegen und richtet ihn auf Gott aus. Ja, dass es ihm nicht um diese ganze Beute geht, sondern dass es ihm um Gott geht. Und Abraham gibt dem Melchisedek den Zehnten. Psalm 110 greift, circa 1000 Jahre später greift er das wieder auf und zeigt, dass es bei Christus genau so sein wird. Ja, dass er zu dieser Priesterordnung gehört und die höher ist als die von Levi und Aaron. Warum? Weil Abraham den Melchisedek als höher angesehen hat. Das heißt, die Söhne von Abraham, der Levi oder später der Aaron, die sind auch nicht so hoch wie Melchisedek. Und Christus gehört diese Priesterordnung an. Und er wird hier mit einem feierlichen Schwur eingesetzt. Das heißt, in ihm hat man einen besseren Bund, weil es eben nicht nach Werken ist, sondern nach seinem Werk. Das, was er getan hat. Ein besserer Bund mit einem besseren Priester. Lass uns einmal kurz Hebräer 7 lesen. Weil circa nochmal 1000 Jahre nach diesem Psalm greift Hebräerbrief das wieder auf, den Melchisedek, und sagt dann, dass es hier um Jesus Christus geht. Wir lesen Hebräer 7 ab Vers 18 bis 22. Aufgehoben wird zwar das vorhergehende Gebot, das ist das Gesetz von Mose, es wird aufgehoben seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen, denn das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht. Eingeführt wird aber eine bessere Hoffnung, durch die wir Gott nahen können. Und wie dies nicht ohne Eid geschah, denn jene, die anderen Priester, sind ohne Eid Priester geworden, dieser aber mit Eid. Denn zu ihm hat Gott gesprochen, der Herr hat geschworen, und es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit. So ist auch Jesus eines besseren Bundesbürger geworden. Er gehört zu einem besseren Bund. Zu ihm wird das hier gesagt, du bist ein Priester. Und dieser Priester, der hat alles am Kreuz schon vollbracht. Dieser Priester, der kann sich setzen. Der muss nicht wie die Leviten immer stehen und immer wieder Opfer bringen. Nein, er hat es ein für alle Mal getan. Und deswegen kann er sich setzen und muss nichts mehr tun, sondern kann herrschen. Wenn wir uns ihm anvertrauen, dann müssen wir auch nichts mehr zu unserer Gerechtigkeit tun. Weil er hat schon alles getan. Und in Vers 5 von diesem Ausspruch, der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tag seines Zorns. Er hat für diesen Priesterkönig, da kämpft Gott und zerschmettert ihm alle seine Feinde. Deswegen, glaube ihm. Glaube ihm. Er ist der wahre Sieger ist. Vers 6 und 7 sind wieder eine Erklärung davon. Und zwar eine Erklärung über ihn. Ja, diesmal redet David nicht zu ihm, sondern über ihn und sagt, er wird richten unter den Nationen, er füllt Täler mit Leichen, das Haupt über ein großes Land zerschmettert er. Auf dem Weg wird er trinken aus dem Bach, darum wird er das Haupt erheben. Es beschreibt weiterhin seine Herrschaft, aber jetzt mit einem Personenwechsel. Es wird über ihn geredet und er wird als ein Krieger beschrieben, der richten wird, der das Haupt, also den Chef über ein großes Land zerschmettern wird. Und seine Herrschaft wird hier weltumfassend beschrieben. Ja, auch unter den Nationen. Er richtet unter den Nationen. Ja, nicht nur bei Israel, sondern jede Nation, die ganze Welt. Dort ist er König und Richter. Und er beschreibt dort, dass er viele umbringen wird und sogar den König über ein großes Land. Ja, das Haupt über ein großes Land. Ich denke, diese Formulierung hier ist bewusst offen gelassen, was es hier genau meint. Denn ich denke, es meint allgemein den Kampf Jesu gegen das Böse. Wo er als Krieger beschrieben wird, der das Böse besiegt. Aber letztlich wissen wir, wer letztlich hinter allem, was gegen Christus ist, steht. Und es ist der Teufel, der Satan. Letztlich ist er dieses Haupt, dieser Chef über ein großes Land. Nämlich über jeden, der sich Christus nicht unterordnet. Ist letztlich er dieses Haupt. Und den zerschmettert er, heißt es hier. Ja, letztlich wie schon in 1. Mose 3, ganz am Anfang der Bibel, wo es heißt, dass Christus der Schlange den Kopf zertreten wird, zerschmettern wird. Und in diesem Zusammenhang gesehen, beschreibt Vers 7 wahrscheinlich immer noch diesen Krieger und auch diesen Sieger. Das heißt, dass er aus dem Bach trinken und das Haupt erheben wird, den Kopf erheben wird. Ja, in seinem Kampf, da wird er sich nur schnell erfrischen. Er wird kurz an den Weg, an den Bach gehen, sich kurz erfrischen, aber dann gleich weiterkämpfen, das gleich weiterführen. Und er wird siegen, er wird das Haupt erheben. Er wird der König sein und siegen. Trotz der Angriffe, die wir von ihm lesen, zum Beispiel Psalm 109, steht sein Sieg fest. Und er wird es tun, als ein König und als ein guter Priester. Das heißt, Psalm 110, Nochmal kurz zusammengefasst, was heißt es für uns? Das heißt, dass Jesus Christus vom Vater das Versprechen bekam, zu seiner Rechten zu sitzen, als König und mit ihm mitzuherrschen und auch guten Priester zu sein. Weil Herr Jesus dieses Versprechen hatte, er kannte ja das Alte Testament, er kannte die Psalmen, er kannte es auswendig, er ist das Wort Gottes. Deswegen zitiert er auch vor dem Hohen Rat, als er kurz vor seiner Kreuzigung stand, als er sich verteidigt hatte vor den damaligen Führern des Volkes, verteidigt er sich damit und sagt, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sehen zur Rechten der Macht Gottes. Und das hat er von mir. Der Sohn des Menschen, aus Daniel 7, der Menschensohn, der vor Gott gebracht und alle Herrschaft bekommt, er wird sitzen zur Rechten der Macht. Das sagt er den hohen Priestern damals. Er ist der Weltenherrscher und erfüllt es an Himmelfahrt. Und deswegen sollst du dich vor ihm niederbeugen. Und ihn als diesen Gott akzeptieren. Aber nicht nur deswegen. Nicht nur, weil er das ist, der Weltenherrscher, sondern auch, weil er ein treuer, hoher Priester ist, der alles für uns vollbracht hat. Das heißt, du musst nicht mehr nach deiner eigenen Anstrengung vor Gott gerecht werden. Jetzt eben gehört, er hat alle Sünden für alle gezahlt. Für die, die du getan hast, in 10, 20, 30, 80, 90 oder 100 Jahren, egal wie alt man wird, für alle hat er bezahlt. Er hat für die, die du heute getan hast, bezahlt. Und für die, die du noch tun wirst, bis du von hier irgendwann die Augen schließt. Er hat für alle bezahlt. Denn er ist ein guter hoher Priester. Du musst nicht mehr aus eigener Anstrengung gerecht werden. Er hat es schon getan. Und er, als König, hat aber auch die Macht, dich durchzubringen. Er ist nicht irgendein Priester, der es nicht könnte, sondern er hat die Macht dazu. Das sehen wir, weil er König ist. Das heißt, um mal auf das vom Anfang zurückzugreifen, wer zu ihm gehört, dessen Freund ist der starke Helfer, den wir brauchen. Ja, unser Freund, weil er ein Priester ist, der alles für uns getan hat. Aber auch der starke Helfer, weil er König ist und über allem die Macht hat. Psalm 110 bringt das zusammen. Priester und König. Das heißt, vertraue diesem Priester, der dich allein vollkommen machen kann. Aber diene auch diesem König. Nimm nicht nur seine Vergebung in Anspruch als Priester, sondern auch seine Herrschaft über dich. Er ist es beides zusammen und kann es nicht auseinander dividieren und nur sagen, ja, ich nehme seine Vergebung als Priester an. Das geht nicht. Er ist der König. Und sehe als von diesem König auch diese Woche diese Herrschaft, die er hat. Auch wenn man es in dieser Welt vielleicht nicht sieht mit den Augen, aber sieh es mit den Augen des Glaubens, seine Herrschaft. Und dann sieh, dass sein Reich, sein Volk, dieses Volk, das hier beschrieben wird, das ist keine Kleinigkeit in dieser Welt. Es ist das Volk des Königs. Und als dieses Volk dürfen wir hier leben, ihm zur Ehre. Ich will noch beten. Vater, dir will ich danken, dass du ja, uns diesen König geschickt hast und diesen Priester. Diesen, der alle Macht hat. Herr, ich danke dir, dass du mir geholfen hast, ja, mich diesem König auch zu beugen. Aber Herr, dass es so ein guter König, so ein treuer und liebender König ist. Vielen, vielen Dank dir, Herr. Der alles für mich tut. Und ich kann nichts. Herr, schenk dieses noch viel größeres ja, Vertrauen auch allen meinen Geschwistern hier. Jeden, der nicht zu dir gehört, Herr, diese Herrlichkeit zu sehen. Wirke du da bitte in uns. Schenk uns diesen Glauben. Und auch nicht, ja, dieses Verzagen dann, sondern immer diese Sehnen. kein Geist der Furchtsamkeit, sondern der Liebe und der Kraft, weil er diese Zuversicht in den großen König hat. Danke dir dafür.